Gut, ich fange mal an damit, dass ich meine Predigt dieses Mal schon ziemlich früh vorbereitet hatte. Ich hatte sie schon im Januar fertig. Sie war nur theoretisch vorbereitet und den praktischen Teil der Vorbereitung, die Predigt zu leben, das musste ich dann im Februar lernen. Es war nicht so einfach, aber ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was mitgeben. Zunächst mal dürft ihr euch dieses Bild anschauen. Ich weiß nicht, die einen werden jetzt sagen, ein Genuss am frühen Morgen, so ein Kaffee, den man hier sehen kann. Als ich das erste Mal einen Kaffee getrunken habe, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 8 vielleicht, da habe ich so einen Schluck probiert und ich habe mir gedacht, wie kann ein Mensch sich an so ein bitteres Getränk gewöhnen? Ja, irgendwann mit 13 habe ich es nochmal probiert, das war irgendwie cool, ich weiß nicht, also 12 war ich da oder so und dann fand ich es gar nicht mehr so schlimm. Und irgendwann habe ich einen Genuss darin gefunden. Mein Studienkollege, der macht gerade verschiedenen Kaffee, er röstet selber die Bohnen, er kennt sich richtig aus. Und ich habe letzte Woche 3, 4 verschiedene Sorten von schwarzem Kaffee getrunken. Und nicht alles war gut, aber einiges davon. Okay, aber der springende Punkt eigentlich war der, man kann sich an so vieles gewöhnen. Ja. Und leider auch an etwas, das ich Bitterkeit nennen möchte. So mein Thema heute ist nicht Abhängigkeit, also vielleicht wäre das auch ein wichtiges Thema, so zur Fastenzeit. Kannst mal überlegen, wovon du abhängig bist und dann dir ein Fasten einrichten für die nächsten Wochen. Aber ich möchte über Bitterkeit reden und die Frage ganz konkret, was tue ich gegen Verbitterung? Hebräer 12, Vers 5, da lesen wir: Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Herr Jesus, ich danke dir für die Worte, die wir ja verstehen lernen dürfen und anwenden lernen dürfen, Herr, für uns, für unser Leben. Und das ist Veränderung schafft. Bete, dass du das bewirkst und dass ich klar reden kann über das, was du möchtest. Amen. Ja, ich habe euch mal so einen kurzen Filmausschnitt mitgebracht, an dem ihr sehen könnt, was wäre denn vielleicht so ein bisschen Verbitterung? Was ist so der Worst Case, der schlimmste Fall, den wir in unserem Leben haben können? Zumindest in meinen Augen.
Wo soll er leben? An der Decke kleben, 90 Mal hoch.
Wo soll er leben? Ein Firmenpatriarch mit brauner Vergangenheit hat es sich und den Seinen vorteilhaft im schwäbischen Kuschelkapitalismus eingerichtet. Jetzt ist er 90 und das vormals florierende Unternehmen gerät in bedrohliche Nähe der Globalisierung.
Komm, Papa, jetzt mach halt mal mit.
Marlies, du schwätzt ja immer noch genauso badisch wie deine Mutter früher.
Genau, es gibt badische und unsympathische. Papa, es gibt halt badische und unsympathische, gell? So, lächeln bitte. Jetzt komm, jetzt lächel doch mal mit, bitte. Einmal wenigstens. Agnieszka, mach ruhig noch ein paar mehr.
Vater, auf jetzt.
Pass auf jetzt.
Mach mit.
Nein, mach nicht mit.
Okay. Ja. Haben wir zufällig im Fernsehen gesehen, Global Player, diesen Film. Was mir aufgefallen ist, ist einfach, dieser Mann ist 90, aber es gibt nichts zu lachen in seinem Leben. Seine Kinder sind gesund. Seine Kinder, eigentlich ist denen alles bisher gut gegangen, aber seine Firma geht den Bach runter. Und deswegen ist alles schlecht. Deswegen gibt es nichts, was irgendwie in seinem Leben gut ist. Und dieser Mann, man merkt es ihm an, er ist bitter und eigentlich macht es überhaupt keinen Spaß, mit ihm einen Geburtstag zu feiern, weil er nicht feiern kann, ja? Weil es überhaupt nichts gibt, wo er irgendwie dankbar sein kann. Und damit uns das nicht passiert und damit wir nicht irgendwann da stehen, glaube ich, müssen wir uns über dieses Thema immer wieder Gedanken machen, so für uns persönlich. Wo könnte es sein, dass ich bitter werde? Wo könnte vielleicht eine Giftpflanze wachsen, weil was passiert nämlich, wenn sie wächst, dann steckt es andere an, dann ist es für andere auch verletzend, dann ist es für andere schwer, mit uns zusammen zu sein. Und ich glaube, ja, jeder muss da irgendwo bei sich anfangen und muss auch auf sich achten und auf sich, ja, schauen, wie es bei ihm selber ist. Und ich will so ein paar verschiedene Punkte durchgehen. Das eine ist, dass wir überlegen, was ist denn Bitterkeit überhaupt? Ja, da habe ich schon ein bisschen angefangen. Dann wollen wir schauen, wie kommen wir davon weg, ja, wenn wir das irgendwo entdecken, so eine Wurzel bei uns. Und dann auch so ein bisschen als letztes, was können wir vorbeugend tun, damit es erst gar nicht dazu kommt. Ja. Und zuallererst diese Bitterkeit überhaupt, was ist es? Es ist eine Art Gegenaggression. Ja? Und wir erleben etwas, was uns nicht passt. Man spricht da meistens von Ungerechtigkeiten, wo wir sagen, das ist doch ungerecht. Warum erlebe ich das? Das darf doch nicht sein, dass ich das tue. Und daraus erwächst etwas, das wir, können wir Angriff unter Selbstzerstörung nennen. Also man fängt an, irgendwie damit zu leben, dass man sagt, denen zeige ich es. Oder man versucht einfach, dieser Ungerechtigkeit allen Ausdruck irgendwo zu verleihen, weil man empfindet, dass man so nicht behandelt werden darf oder dass das Leben nicht so funktionieren darf, wie es soll, wie es gerade passiert, sondern anders. Okay, und vielleicht können wir an der Stelle auch schauen, was die Hebräer für ein Problem hatten. Also kann man sich ja fragen, warum schreibt man das zu den Hebräern? Hebräer 10, Vers 33 steht, einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachten mussten, treu zur Seite. Punkt, Punkt, Punkt. Auch mit denen im Gefängnis, die im Gefängnis waren. Also es waren einige im Gefängnis. Es gab welche, die beschimpft wurden und misshandelt wurden. Und wenn man sich das genau anschaut, dann wird nicht alles klar im Hebräerbrief. Wir wissen nicht genau, wer diese Hebräer waren, aber man kann schon davon ausgehen, dass es Juden waren und die womöglich auch in eine Zeit lang zumindest in Rom gelebt haben. Und jetzt war es so, dass es gerade in der damaligen Zeit, als der christliche Glaube noch nicht so bekannt war, einen starken Judenhass schon gab. Ich meine, das gab es eigentlich in der ganzen Geschichte. Aber es wurden Juden sehr, sehr stark benachteiligt. Und viele Juden wurden auch aus Rom vertrieben, aus Rom rausgesetzt. Ich glaube, Hintergründe waren unter anderem auch, dass die Stadt viel zu voll war und man irgendwas dagegen machen musste. Und natürlich ging man gegen die Juden. So, und jetzt waren da Juden, die irgendwann vom christlichen Glauben erfahren haben und die sich bekehrt haben. Und möglicherweise sind es genau diese Leute, die jetzt wieder beschimpft und misshandelt werden, aus einem anderen Grund. Nicht mehr, weil sie Juden sind, sondern weil sie Christen sind. Und so überlegen sie, zurückzugehen zu dem, was sie vorher geglaubt haben. Und da ist der Hebräerbrief ganz scharf. Er sagt, es gibt keine andere Rettung. Es gibt keinen anderen Weg für euch. Ihr könnt nicht wieder Juden sein und dann glauben, dass ihr bei Gott landen werdet. Es gibt nur die Rettung durch Jesus und alles andere ist Gericht. Und trotzdem ist da natürlich dieses Problem, dass sie doppelt Opfer sind. Sie sind zweimal diejenigen, die leiden. Ja? Und da kann man sich auch fragen, was ist daran bitte gerecht? Es darf doch so nicht sein. Ja? Warum passiert das? Warum passiert das mir? Das ist doch unfair. Ja, und wir merken, dass im Hebräerbrief gibt es da so ein bisschen eine Lösung für sie, in dem gesagt wird, wir haben hier keine bleibende Stadt. Also Leute, das ist nicht alles in eurem Leben. Aber es ist zunächst mal vollkommen verständlich, dass da eine Bitterkeit aufkommen kann, dass da eine Bitterkeit wachsen kann. Und ich glaube, dass jeder von uns das kennt, diesen Moment, zu Unrecht beschuldigt zu werden, ja, ungerecht behandelt zu werden. Ich habe mich an eine Situation erinnert als Kind. Ich glaube, als Kind erlebt man Dinge viel, viel stärker, viel eindrucksvoller und ja, da viel emotionaler. Und es gab einen Morgen, an dem meine Mutter hat einen Kuchen gemacht und an diesem Kuchen fehlten an diesem Morgen plötzlich 2 Stücke oder 3 Stücke, ich weiß es nicht. Jedenfalls hatte sich offensichtlich eines der 7 Kinder nachts bedient und sich da etwas genommen. Und natürlich, als dann die Frage war, wer war denn das, gab es niemanden, der das war. Ja, so, ich musste an diesem Morgen extrem dringend auf die Toilette, ich weiß auch nicht warum, aber ich weiß eines, also entweder bin ich schlafgewandelt oder ich war es nicht, ja, das wusste ich an diesem Morgen. Und es hätte mich schon sehr gewundert, wenn ich da schlafgewandelt wäre. Jedenfalls, die Frage, wer war es, hat jeder natürlich mit Nein beantwortet und mein Nein war irgendwie offensichtlich zu wenig glaubwürdig. Ich hatte auch kein Alibi. Und am Ende des Tages war ich derjenige, der beschuldigt wurde von seiner Mutter. Und wisst ihr, das war so ein Riss in das Kinderherz. Ja, warum werde ich ungerecht beschuldigt? Das darf doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Und vielleicht kannst du das nachempfinden. Aber ich glaube, vor allem in unserem Alltag passiert es viel öfter, als man es vielleicht so zugeben mag, ja, dass es diese ungerechte Beschuldigung gibt und dass wir denken, ich war es aber nicht oder warum wird jetzt auf mich geschossen, ja? Und letztendlich gibt es für die Hebräer hier an der Stelle nicht diese Ermutigung, dass man sagt, ja, macht euch keine Sorgen, ja, das war jetzt hat es euch getroffen, aber die euch das angetan haben, denen wird so viel schlimmer gehen und so weiter. Also es wird denen nicht gesagt, Leute, jetzt ist ungerecht, aber die Gerechtigkeit wird komplett hergestellt, sondern zu ihnen wird gesagt, Leute, für euch gibt es jetzt in dem Moment keinen anderen Weg. Und ich glaube, das ist manchmal schwer, das so zu verdauen, das so zu verstehen. Das war das, was mich in den letzten Wochen beschäftigt hat, dass ich gemerkt habe, da gibt es Lasten. Und ich habe sie getragen und ja, Menschen, die auch enttäuschend waren, ich habe das irgendwo ausgehalten. Ich habe es teilweise mit nach Hause genommen und konnte nicht schlafen. Aber es gibt einfach Lasten. Und da sagt Gott, aber ich stehe hinter dir. Es gibt einfach keinen anderen Weg für dich. Du musst da irgendwie durchgehen. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass wir auch diese zweite Botschaft raushören dürfen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. So, es wird nochmal ein Machtwort gesprochen von Gott. Ja, auch da gibt es genug Bibelstellen, die uns das klar machen. Überlass die Rache dem Zorn Gottes in Römer 12, Vers 19. Oder Offenbarung 19, Vers 1 bis 2, wo wir lesen, dass Gottes Gerichte gerecht sein werden. Also es wird ein Machtwort gesprochen, darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Aber es hilft uns vielleicht auch gar nicht so sehr in dieser Situation. Ja, ich weiß nicht, wo du drinsteckst oder wo du dich vielleicht wiederfindest, aber wenn du Kränkung erlebt hast und ja, Verletzung erlebt hast, dann ist ja die Frage, wie komme ich da jetzt heil raus, ja, ohne dass diese Wurzel da aufwächst in mir? Und ich habe so ein paar Schritte für uns mitgebracht. Und der erste Schritt, das du mal zeigen, ist Einsicht. Ja. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und mir ist aufgefallen, dass es gefühlt schwerer geworden ist für mich, ja, einsichtig zu sein und zu merken, wo ist denn meine Verletzung? Warum bin ich überhaupt verletzt? Was ist das, was mein Problem ist? Und ja, wo brauche ich, wo bin ich rettungsbedürftig, erlösungsbedürftig? Wo muss Gott mir helfen, anders zu denken? Und ich glaube, was wir manchmal für einen Fehlschluss machen, wir denken so, als Christ, ich werde einfach automatisch irgendwie heiliger, ja. Aber das ist nicht wahr, so. Wir sind mit Gott unterwegs und in dem Moment, wo wir mit ihm unterwegs werden, heiligt er uns, ja. Aber es kommen immer wieder Situationen und es muss immer wieder neu auch entschieden werden. Ich fand es sehr ermutigend, als Johannes Schneider, unser Präses vom Ecclesia-Verband, mal gesagt hat, gerade kurz nachdem er sein Amt angetreten hat, 3 Monate danach, dass er festgestellt hat, er hat seine Kinder falsch behandelt und er musste auf sie zugehen und sich bei ihnen entschuldigen. Und in ihm ist irgendwo so ein Gefühl hochgekommen von, ja, ich doch nicht, ja, wieso eigentlich ich? Aber er hat festgestellt, nein, unabhängig davon, welches Amt ich habe, unabhängig davon, wie lange ich Vorbild bin für irgendwelche Menschen, auch ich muss ja bei mir nachschauen, wie es eigentlich aussieht. Und deswegen lass uns da wirklich zuallererst auf uns selber schauen, bevor wir bei irgendwelchen Menschen eine Wurzel der Bitterkeit entdecken. Gut, und dann kommt der zweite Schritt raus. Meistens denken Menschen da an Vergebung. Ja, so, du musst halt vergeben. Du wurdest verletzt, du musst einfach vergeben. Und ich kenne viele Menschen, die das gehört haben und die gemerkt haben, die gesagt haben, aber ich kann nicht vergeben. Ja, ich kann das halt nicht. Was verlangst du von mir? Und ich glaube, wir machen es uns da vielleicht manchmal zu einfach und Menschen zu schwierig, wenn wir sagen, ja, so, wie kommst du aus Bitterkeit und Verletzung raus? Vergib, ja. Weil wir würden einem Menschen, der seinen Fuß gebrochen hat, auch nicht sagen, renn mal die Treppe hoch. Ja. So, da ist Verletzung da und da müssen wir aufpassen, wie wir damit umgehen. Das kommt schon mit der Vergebung, aber du kannst mal was zeigen. So, dieses Bild habe ich mal gefunden, fand ich ganz cool. Da ist so eine Treppe gezeigt und es steht am Anfang, ich möchte es nicht tun, dann ich kann es nicht tun, dann kommt, ich möchte es tun, wie kann ich es tun, ich werde versuchen es zu tun, ich kann es tun, ich will es tun, yes, ich habe es getan. Und ich glaube, das ist Vergebung, ja, das ist der Prozess, den man da durchgeht, wenn man vergeben will. Und bevor wir das machen, bevor wir da vielleicht an diesen Weg kommen, dürfen wir den Glauben als Ressource haben, als zweiten Schritt, wo wir Kraft rausziehen können, wo wir ja vorher selber was von Gott bekommen können. Und zwar zunächst mal einen neuen Blick auf die Situation. Ich will uns eine andere Geschichte noch vorlesen, und zwar Jona im letzten Kapitel. Für diejenigen, die nicht so Bescheid wissen, Jona, er war ein Mensch, der predigen sollte in einer Gegend von Menschen, die es absolut in seinen Augen nicht verdient haben, dass Gott, ja, Gott sollte nicht mal Gericht schicken, Gott soll sich überhaupt nicht um sie kümmern. Gericht ist bei Gott ja ganz oft auch Chance. Also er hat gesagt, die haben keine Chance verdient, bei denen soll gar nichts passieren, zu denen will ich nicht gehen, die haben Frauen aus meinem Volk vergewaltigt. Also ganz ehrlich, Gott, was verlangst du da? Und dann geht er am Ende trotzdem hin, weil Gott ihn mehr oder weniger über Umwege hinleitet und er predigt da und er ist am Ende ja eigentlich immer noch empört darüber, warum muss er das machen? Warum ist Gott so ungerecht, dass er denen irgendwie eine Chance noch bieten will? Und dann macht er etwas, er nimmt so eine Kinohaltung ein, so diesen Beobachterstatus. Ich glaube, das ist was bei Verbitterung übrigens ganz oft gemacht wird. Jetzt schaue ich einfach mal zu. Ja, wie läuft es denn eigentlich ohne mich? Ja. Okay, also Jona ist total verbittert und dann lässt Gott so einen Baum wachsen neben ihm und so. Und da hat er Schatten, freut sich darüber und dann geht dieser Baum wieder ein. Und in diesem Moment da ist für Jona alles irgendwie vorbei. Da hat er gar keine Lust mehr zu leben und so. Da fragte ihn Gott, ist es recht von dir, wegen dieser Rizinusstaude, also dieser Staude, eben so zornig zu sein? Jona antwortete, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Der Herr entgegnete, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen, nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde, trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber soll Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Ja, so, wir stellen fest, natürlich, wenn wir zu Gott kommen, ist manchmal ein bisschen nervig, finde ich, so, wenn wir zu Gott kommen, er sieht immer alle Seiten, ja. Also er ist nicht auf unserer Seite automatisch, Ja. Weiß nicht, was du machst, wenn du Schwierigkeiten hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, ob du da auch zu Gott gehst. So, das Problem ist, Gott sieht immer alle Seiten. Und ich finde es schön, wie Gott ihn dahin führen will, dass er was versteht, diesen Jona. Er liebt ihn so sehr. Und er sagt, schau mal, ist es recht, ist es richtig von dir, ist es gerecht, dass du zornig bist? Hast du wirklich das Recht dazu, verbittert zu sein? Und im Grunde müssen wir sagen, diese Leute in Ninive haben ihm direkt eigentlich nichts getan. Ja. Sie haben Gottes Gebote gebrochen. Sie haben sich gegen Gott gestellt, gegen Gottes Volk gestellt, gegen den, der der Schöpfer ist. Und wenn wir diese Frage stellen, habe ich das Recht, verletzt zu sein? In unserer Verletzung sagen wir natürlich ja. Aber wir werden darauf kommen, dass der Einzige, der am ehesten dieses Recht besitzt, dass es Gott selber ist. Dass er derjenige ist, der, ja, der verbittert sein dürfte, der das Recht hätte, zornig zu sein über uns Menschen. Und offensichtlich ist Gott aber derjenige, der Menschen zu Gewinnern machen will. Und er möchte dich zu einem Gewinner machen und er möchte andere Menschen zum Gewinner machen. Mir ist aufgefallen, wenn ich mit meiner Frau in den Streit gerate, dann sieht sie sich als Verlierer am Ende und ich sehe mich als Verlierer. Ja? Und dann denke ich mir manchmal, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Also einer von beiden muss ja gewonnen haben. Aber offensichtlich ist es so, wenn wir Menschen uns einander verletzen, dann gehen wir am Ende beide meistens als Verlierer raus. Und dann ist unser Problem in unserer Verbitterung, dass wir denken, und ich bin der große Verlierer und ich armer Mensch. Und wir verstehen nicht, dass derjenige, der eigentlich, sag mal, ja, so die größte Last trägt, dass es Gott selber ist und dass er sagt, schau mal, ich will dich und ich will den anderen zum Gewinner machen. Ich habe mich für euch eingesetzt. Ich habe die ganzen Menschen hier gemacht. Ich sollte nicht Mitleid haben. So Jona, er sagt, dieser Baum, was ist mit dem eigentlich? Warum kann er nicht aufblühen? Und Gott sagt, warum können die Menschen nicht aufblühen? Sie sind ihm so unglaublich wichtig. Und so, wenn wir zu Gott kommen, dann dürfen wir lernen, aus dieser Opferrolle rauszukommen. Ja, ich bin nicht der große Verlierer. Ich bin nicht nur das Opfer in jeder Situation. Und so wie Gott mir eine neue Chance geben will, will er dem anderen eine neue Chance geben. Gott möchte, dass wir ja die Situation mit anderen Augen sehen. Und ich stelle fest, ja, ein Problem ist wirklich, dass wir dem anderen eigentlich gar nicht die Möglichkeit geben, diese Gnade von Gottes zu bekommen. Ja. Also wir denken, ja, der Herr muss mir gnädig sein, aber was ist mit dem anderen? Ja, soll der Herr dem anderen dann nicht gnädig sein? So, wenn ich heute zum Beispiel darüber nachdenke, über die Situation, wo ich als Kind verletzt worden bin, ja, dann muss ich sagen, in allen Ehren meiner Mutter, man muss gnädig mit ihr sein, weil wie soll sie denn bitte bei so vielen Kindern herausfinden, wer es wirklich war und jede Situation richtig beurteilen? Das ist unmöglich für einen Menschen, ja. Und so darf ich lernen, die Gnade, die Gott mir gibt, einfach auch anderen zu geben, weil es ist nicht selbstverständlich, dass Gott mich begnadigt. Und letztendlich ist es nicht nur nicht selbstverständlich, sondern es ist absolut verrückt, es ist absolut krass. Ja? Jesus, er stirbt am Kreuz, er nimmt die Schuld der ganzen Menschheit weg, er löst das größte Problem der Welt, das ist übrigens nicht Corona, sondern die Sünde, er löst das größte Problem der Welt und stirbt dafür. Und ich sage, ja, so, aber mir hat jemand was Böses getan. Ja, okay. Und wir müssen lernen, das zu buchstabieren, was ein Mann gesagt hat, Johannes Justus, Präses des BFP, das Gute überwiegt immer. Die Gnade Gottes ist so viel größer als mein Problem. Und dann muss ich lernen, Dinge einfach an ihn abzugeben. Ja, das ist so etwas, was mir am schwersten fällt, wenn die Situation doch irgendwo kontrolliert und verändert werden muss. Ich bin gerne Stratege und finde Lösungen, aber wenn ich sie nicht habe, Vielleicht ist es gar nicht meine Aufgabe. Vielleicht muss ich es ihm abgeben. Und dann kommt die Vergebung. Dann können wir vergeben. Ja, Jesus sagt, wir sollen 70 Mal vergeben. Also immer wieder Schuld nicht anrechnen. Ich möchte keine Vergebungspredigt hören. Wenn du das brauchst, dann schau mal in unserem Archiv nach. Genau, ich möchte keine Vergebungspredigt halten. Ich finde es krass, was für Ausmaße das manchmal haben kann, dass Menschen anderen vergeben dürfen, sollen, dass sie sich entscheiden, das zu tun. Ich weiß nicht, wer die Geschichte von Mirko kennt, der Sohn einer Familie, der ermordet wurde und die Eltern, die gesagt haben, wir vergeben dem Mörder. Der Mörder nicht mal gesagt hat, dass es ihm leid tut. Ja. Nicht mal das. Und vielleicht eine kurze Sache, so Vergebung ist im ersten Schritt, ich treffe diese Entscheidung, ich mache diesen, sag mal, diese Vergebung im Kopf. Ich möchte mich davon, ja, von dieser Seite der Verletzung zuwenden in die Seite der Gnade Gottes und möchte sie dem anderen Menschen gönnen. Ich möchte mein Recht auf Rache, was ich vielleicht verspüre, was ich denke, meine zu haben und was vielleicht irgendwo auch verständlich ist, ich gebe es Gott ab. Ja, und ich glaube, die meisten Situationen sind aber nicht die, wo wir schon so, ich sag mal so, diese Wurzel in uns drin haben, sondern meistens kommt die Verletzung und klopft bei uns an und wir müssen vorbeugend richtig reagieren. Ich habe so 3 Tipps für euch, was man da machen kann. Das erste ist, aussprechen statt in sich hineinfressen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir einen Mann, David, sein Name, der Mann nach dem Herzen, ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Und er sagt zum Beispiel, O Gott, rechne mit ihnen ab, lass sie zu Fall kommen durch ihre eigenen Pläne, verstoße sie wegen all des Unrechts, das sie begangen haben, gegen dich lehnen sie sich auf. So, da gibt es noch viele, viele andere Stellen, also viele krassere Stellen. Also wenn David mit Gott redet, dann ist es manchmal ganz schön nicht jugendfrei. Aber es ist ein Unterschied zwischen Jona und David, der ganz, ganz wichtig ist. Jona rennt in seinem Zorn von Gott weg. David rennt in seinem Zorn zu Gott hin. Ja. Und das ist so das Erste, was wir machen dürfen, wenn uns da etwas ärgert. Hey, Gott hält es aus. Offensichtlich hält er die Psalmen aus. Dann hält er das auch aus, wenn du manches einfach bei ihm auskotzt und manches böse Wort vielleicht da auch in deinem Mund gerät. Ich glaube, es ist besser, die Dinge zu sagen, als sie die ganze Zeit nur zu denken. Gott zu sagen, ja. Ich muss nicht alles direkt an mich ranlassen. Das ist so der zweite Tipp. Ich habe so bei Jesus was gefunden, was mich irgendwie fasziniert hat. Man gab ihm Wein mit einem Zusatz, der bitter wie Galle war am Kreuz. Aber als er gekostet hatte, wollte er nicht davon trinken. Und hier merke ich, so, oder man kann was ableiten daraus, ja, ist ein bisschen vielleicht eine Übertragung, aber Jesus hatte erstmal Durst und er hätte den Anspruch natürlich auf den Respekt der Menschen, auf etwas zu trinken. Er wird bespuckt von Menschen, er hat Durst und Menschen kommen aber mit einem bitteren Getränk, sie kommen mit etwas, wo sie sagen, das kriegst du ab von uns, ja. Und er weigert sich, das zu trinken, sich davon anstecken zu lassen. Ich merke, so viele Menschen kommen mit einer gewissen Bitterkeit und am Ende lassen sich andere wieder davon anstecken und plötzlich hast du eine ganz große Unzufriedenheit, weil einer verletzt ist. Ja, die anderen sind eigentlich gar nicht verletzt, aber sie sind mit unzufrieden. Und Jesus an dieser Stelle, er sagt, ich weigere mich, das zu trinken. Ich lasse mich davon nicht anstecken. Und ja, finde ich, kann man wirklich so übertragen. Ich muss nicht alles trinken, was Menschen mir verzapfen. Ich muss nicht alles direkt an mich ranlassen. Ja, wie geht man mit Kritik um? Persönlich finde ich es sinnvoll, dass man sagt, okay, ja, ich sage immer zuerst das Gute dem Menschen und dann mache ich mir mal nochmal 3 Tage Gedanken und dann komme ich mit dem Schlechten. Und wenn ich dann aber die Kritik selber bekomme von irgendjemandem, versuche ich zu sagen, okay, kostenlose Beratung jetzt irgendwo mal in die Zwischenablage damit im Kopf und irgendwann mache ich mir mal Gedanken, was damit, ja, was da passt und was vielleicht für mich wichtig ist, wo kann ich mich verbessern durch das, was Menschen sagen. Und der dritte Tipp ist Selbstrelativierung. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding, was ich lernen musste, muss, in meiner Ehe lernen muss. Ich stelle ganz oft fest, so gerade wenn es irgendwie dann ein Konflikt anfängt, dass ich versuche, der Wächter meiner Ehre zu sein. Ja? So, ich muss darauf achten, dass ich am Ende nicht derjenige bin, der sich schlechter verhalten hat. Ja? So, wenn meine Frau ausflippt, okay, wenn ich ausflippe, nicht okay. Aber warum muss ich eigentlich der Wächter meiner Ehre sein? Das macht mich gleichzeitig unglaublich verletzlich, ja, weil wenn dann irgendwas kommt und die Person dann vielleicht auch noch recht hat, meine Frau dann auch noch recht hat, was sie ganz oft hat, dann muss ich lernen, okay, ja, stimmt, nehme ich vielleicht einfach mal an, ich lerne über mich zu lachen, ich nehme mich nicht so wichtig. Eine Sache, die irgendwann für mich klar geworden ist, ist, dass Gott sagt, du bist mir so wichtig, aber nimm dich nicht so wichtig. Und ich glaube, das müssen wir einfach lernen, dass wir dieses wirre Verhalten irgendwo ja, ablegen können. Und wenn wir das haben, dass wir dann irgendwo auch sagen, hey, ganz ehrlich, die Welt dreht sich nicht um mich. Ja. Ich möchte euch zum Abschluss einfach ein paar Fragen mitgeben, wo wir in Ruhe drüber nachdenken dürfen. Das sind ein paar mehr Fragen, aber ja, deswegen versuch einfach mal in dich zu gehen und zu überlegen, wo trifft es dich, wo ist es für dich wichtig? Erste Frage, welche Verletzung tut dir immer noch weh? Welches Problem, welcher Mensch, der an dich herangeraten ist? Und dann die zweite Frage, wie willst du deinen 90. Geburtstag feiern? Soll das da noch eine Rolle spielen? Und vielleicht in Bezug auf Gott, glaubst du, du hast das Recht, zornig zu sein? Was ist es, was diesen Zorn auslöst? Und dann die Frage, glaubst du, Gott ist gerechter? Oder glaubst du, du selber bist gerechter als er? Glaubst du selber bist gnädiger? Glaubst du selber bist das größere Opfer und der größere Verlierer? Und zum Abschluss, bist du dir klar, dass du ein Erlöster sein kannst. Vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Mein Klassenkamerad hat letzte Woche gesagt, so hat einen von der einen anderen Studienkollege zu ihm hingegangen und gesagt, schaut mal Leute, so sieht ein Erlöster aus. Das ist die Rettung, die Menschen bekommen. Und wenn wir uns gegenseitig anschauen, dürfen wir das über uns wahrscheinlich auch denken, aber es muss irgendwo in uns leben, ja. Lass es in uns aufleben. Darum will ich beten. Jesus, danke dafür, dass du fähig bist, uns zu verändern. Herr, wir brauchen es, dass du unsere Verletztheit, unsere Kränkungen, die an uns rankommen, dass du sie wegnimmst, Herr, und hilf uns, dass wir irgendwo eine harte Stirn bekommen gegen Kritik auch, aber ein weiches Herz, dass wir Menschen annehmen können und dass wir merken, ja, die Welt muss sich nicht um uns drehen, es muss nicht alles funktionieren in meinem Leben, damit du da bist, Herr. Sondern meistens ist es ja gerade andersrum, Herr. Ich danke dir dafür, dass du da bist in meinen Problemen, dass du da bist in den Dingen, die mich immer noch verletzen und die mir immer noch ja, Sorge bereiten, die mich immer noch ärgern. Ich danke dir dafür, dass, ja, wenn Menschen mich nicht verstehen, auch wenn ich es noch so sehr versuche zu erklären, dass du mich verstehst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass jeder Einzelne von uns, ja, einfach immer diese offene Tür bei dir hat. Wir dürfen kommen, wir dürfen die Gnade von dir annehmen, Herr, und uns verändern lassen. Und so wirke in jedem einzelnen Herz hier. Amen.